ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über den Ukraine-Krieg, im Wesentlichen über militärische und militärpolitische Fragen. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Was machen wir heute? Wir beleuchten die aktuelle Lage, haben auch den Blick auf ein paar aktuelle Meldungen und wir nehmen uns heute mal wieder ausführlich Zeit, Fragen von Hörerinnen und Hörern zu beantworten. Darin geht es unter anderem um die aktuelle Bedrohungslage, um Waffenbestände, künftige Verteidigungsausgaben und auch nochmal um das leidige Thema Taurus. Und unseren Podcast an sich auch. Wir zeichnen diese Folge auf am Dienstag, 17. Dezember 2024. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Zum Jahresende will ich mal zwei Hörermails zum Selbstverständnis dieses Podcasts vorn anstellen. Aber letztlich geht es gar nicht um den Podcast, sondern um die Debatte hier im Lande oder andernorts. Die erste Mail, die kommt aus Österreich. Den konkreten Namen sollen wir nicht nennen. Ich zitiere mal. Europäische Gesellschaften sind Ziel von Russlands hybridem Krieg. Der mediale Diskurs, wie möglicherweise Ihr Podcast, werden vom russischen Regime bewusst beeinflusst. Seit einiger Zeit fallen mir gehäuft Hörerfragen auf, die abseits einer Alibi-Distanzierung im Nebensatz, dem Kreml-Spin exakt gleichen oder zumindest hoch anschlussfähig sind. Wie gehen Sie als Podcast-Team und Sie, Herr Bühler, mit solchen möglichen Interventionsstrategien um, damit Sie nicht ungewollt Multiplikator für diesen Spin werden? Zitat Ende. Zunächst mal will ich vielleicht sagen, dass ich es schon für bedenkenswert halte, wenn man Leute, die vielleicht gegenteilige Meinungen zu Herrn Bühler haben, immer gleich den Kreml näher rückt oder ihnen unterstellt, sie würden den Kreml-Spin oder Kreml-Propaganda verbreiten. Damit qualifiziert man sie ja im Grunde gleich von vornherein ab. Andersrum ist es natürlich genauso. Also wenn man beispielsweise gut findet, dass die Ukraine mehr oder bessere westliche Waffen bekommt, wenn man vielleicht will, dass Deutschland den Taurus liefert, dann ist man ja auch nicht immer gleich Kriegstreiber. Sicher, es mag auf der einen oder anderen Seite Menschen geben, für die das am Ende zutrifft, aber um das wirklich beurteilen zu können, bedarf es schon sehr intensiver Auseinandersetzungen mit der Person und keiner impulsiven, oberflächlichen Wertung, denke ich. Wie sehen Sie es, Herr Bühler?
Also ich sehe es so ähnlich, bin vielleicht nicht ganz so streng mit unserem Hörer. Ich glaube, man muss sich wirklich bewusst sein, dass so ein Podcast auch ausgenutzt werden kann. Es wäre naiv zu glauben, dass so ein weit verbreiteter Podcast nicht von irgendjemandem abgehört wird, der daraus Rückschlüsse auch ziehen will, beziehungsweise unsere Diskussion auch dann aktiv beeinflussen will. Aber da schauen wir uns, glaube ich, die Fragen schon so sorgfältig an, die wir diskutieren wollen, dass wir da keinen Fehler machen. Auf der anderen Seite haben Sie vollkommen recht, man muss sich auch mit anderen Argumenten auseinandersetzen. Das machen wir ja gerne, vor allen Dingen durch Sie, durch Ihre Person, aber auch durch die eine oder andere Fragestellung, die uns da per E-Mail oder über die Telefonleitung rüberkommt.
Und Stichwort Alibi-Distanzierung, das taucht ja in der Mail auch auf. Hier muss ich vielleicht zur Erläuterung sagen, dass ich die Mails in den allermeisten Fällen natürlich nicht in voller Länge vorlesen kann. Die sind oftmals wirklich sehr lang und oft ergibt sich aus diesem längeren Kontext, dass man wirklich vom putinschen Denken und Handeln angewidert ist, aber trotzdem kritische Fragen in Richtung Westen hat. Das mag dann beim Verlesen hier und da wie eine Alibi-Distanzierung wirken, in der Regel ist es aber keine. Entschuldigung, ich muss das Augenmerk halt auf die eigentliche Frage richten und kann sehr oft nicht den ganzen Zusammenhang darstellen. Und grundsätzlich, das hatten Sie schon angedeutet, Herr Bühler, also wenn man sich mit anderer Meinung und Haltung auseinandersetzen will, dann muss man schon sagen, womit man sich auseinandersetzt, ne? Und was man möglicherweise, warum falsch findet. Ich glaube, es führt dann gar keinen Weg dran vorbei, das dann auch wirklich konkret zu benennen.
Ja, sehe ich ganz genauso auch, wie Sie das sehen. Wobei man sagen muss, es ist nicht schlecht, wenn man ab und zu mal daran erinnert wird, an diese Fragestellung, die der Hörer da aufwirft.
Tja, und insoweit danke natürlich auch für diese Mail. Die zweite Mail zum ich sag mal, Selbstverständnis, die kommt von Sebastian Borsch. Der schreibt Folgendes. Zitat: Ich frage mich wirklich, inwieweit Ihre Sendung diesem Thema gerecht werden kann, wenn im Studio doch immer nur ein Experte den Ton angibt und keine zweite Meinung fachlich fundiert dagegen argumentiert. Zitat Ende. Er führt dann als mögliche Gegenparts zu Ihnen, Herr Bühler, die früheren Generäle Fahrt und Kujat an. Hatten wir eigentlich alles auch schon mal besprochen. Wir haben beide angefragt, beide wollten nicht, aber sei es drum. Wir haben ja immer wieder auch Hörerfragen, die Ihre Standpunkte, Herr Bühler, nicht teilen. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob es wirklich gut wäre, immer wieder so gezielt Leute mit anderen Meinungen einzuladen. Ich denke, das nimmt an vielen Stellen die Ruhe, die Tiefe des Gesprächs und würde dann eigentlich schon fast immer Richtung Talkshow gehen. Oder wollen Sie das, Herr Bühler?
Also in Richtung Talkshow gehen wir ganz sicher nicht. Ich meine, das Thema ist zu schwierig, zu kompliziert häufig auch, braucht viel Fachwissen, dass man aber auch, dass ich selbst auch nicht haben kann in manchen Fragen, denn Experten gibt es viele bei der Bundeswehr tatsächlich, meine ich ganz ehrlich, und ein General ist nicht für alles Experte in der Bundeswehr. Das ist die eine Geschichte. Und die andere, die ich da sagen will, ist, dass wir natürlich nur ein kleines Team sind. Also wir sind nicht vergleichbar mit einem größeren Team bei einer größeren Sendung, sodass wir diese Podcasts, die es manchmal gibt, mit großem Aufwand auch gemacht, so nicht darstellen können. Dazu ist Herr Deisinger im Programm MDR aktuell sehr eingespannt, auch neben dem Podcast eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie ihr das alles schafft. Vielleicht muss man da mal über Personalverstärkung nachdenken, Herr Deisinger. Und ich habe natürlich auch meine eigenen Dinge, obwohl die meiste Zeit eigentlich für die Vorbereitung des Podcasts und die Beobachtung des Krieges drauf geht.
Und ich glaube, man kann auch nicht erwarten, dass die gesamte Meinungsvielfalt in diesem Podcast wiedergespiegelt wird. Ich meine, andere Experten äußern sich in anderen Medien. Man hat Zugang zu diesen anderen Medien, zu Experten mit anderen Meinungen als der Ihren, Herr Bühler, und die kann man sich ja auch angucken. Und wir hatten ja auch andere Experten hier zu Gast, wenn ich jetzt nur mal an Oberst Reißner denke. Also was da bei mir hängen geblieben ist, und in allermeisten Punkten hatten sie ja gar keine wirklichen Unterschiede in den Einschätzungen. Also der eine sagt es mehr so, der andere mehr so, aber der Inhalt bei Ihnen beiden zum Beispiel, der hat sich nicht wirklich unterschieden.
Naja, wir unterscheiden dann schon in mancher Beziehung bei den Argumenten, ohne dass ich jetzt da ins Detail gehen will. Aber wir hatten auch andere, Ben Hodges beispielsweise. Wir haben Leute, die sich in der humanitären Hilfe beteiligen in der Ukraine und sich dort engagieren. Wir hatten zweimal Professor Neitzel bei uns im Podcast. Also es ist nicht so, dass wir generell davon Abstand nehmen. Aber wie Herr Deisinger schon gesagt hat, wir haben auch andere eingeladen, die aber nicht wollten, die sich mit den Argumenten so nicht in dem Medium jedenfalls nicht auseinandersetzen wollten.
Ich will aber für die Freunde der gepflegten Auseinandersetzungen, auch mit Ihnen, Herr Bühler, doch vielleicht schon mal auf eine Sache hinweisen. Ich weiß, Sie äußern sich ganz bewusst eigentlich nicht in anderen Medien. Okay, hier und da mal ein Zeitungsinterview, Hintergrundgespräche, aber Sie tingeln halt nicht von einer Diskussionsrunde zur nächsten oder von einem Interview zum nächsten. Und so, ein bisschen stolz kann ich das schon sagen, hat es mich doch einige Überredungskraft gekostet, Sie, Herr Bühler, dazu zu bringen, dass Sie sich mal bei uns hier bei MDR aktuell zum Live-Interview ins Studio setzen, gemeinsam mit Professor Johannes Warwick von der Universität Halle. Und das wird sein am 13. Januar. Und jetzt muss ich noch ein bisschen ausholen. Die Inforadios der ARD machen ja gemeinsam zweimal in der Woche eine Call-In-Sendung, die heißt Mitreden Deutschland diskutiert. Wir, also MDR aktuell, sind Anfang Januar wieder dran und wie gesagt, am 13. Januar werden Sie, Herr Bühler, gemeinsam mit Professor Warwick hier in Leipzig zu Gast sein. Das Ganze dann live von 20.15 Uhr bis 22 Uhr. Zwei Besonderheiten: Hörerinnen und Hörer können live in der Sendung anrufen und eben mitreden, und diese Sendung gibt es auch als Live-Videostream. Man kann sie dann also auch sehen. Zu hören dann in fast allen Inforadios der ARD, zu sehen, das will ich auch schon mal sagen, auf der Seite mitreden.ard.de oder auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau, wenn Sie mögen, können Sie ja ruhig dort schon mal vorbeischauen. Alle früheren Sendungen zu verschiedensten Themen sind dort abrufbar. Die Live-Sendungen jeweils montags und donnerstags ab etwa 20.15 Uhr. Sie, Herr Bühler, bleiben bitte gesund bis zum 13. Januar und darüber hinaus. Aber ich nehme an, Sie freuen sich auch schon ein bisschen, ne?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass Professor Farwig sofort zugesagt hat. Das ist nicht das erste Mal, dass wir gemeinsam auf dem Podium sitzen. Wir hatten schon mal eine Veranstaltung in Halle, kürzlich auch eine in Berlin. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber wir haben eben auch Unterschiede. Und da kommt das wahrscheinlich zum Ausdruck, was Sie vorhin eingefordert haben, unser Hörer aus Österreich, glaube ich, war es. Das wird man schon heraushören. Aber das ist ja auch vollkommen normal. Ich sage Ihnen nochmal, man muss sich mit den Argumenten auseinandersetzen. Und das tut Professor Farwig mit meinen und ich tue es mit seinen. Und muss seine Position auch ständig überprüfen, ob sie noch richtig ist oder ob sie überhaupt richtig war.
Okay, dann hätten wir das zum Podcast an sich. Die aktuelle Lage. Heute mal wieder, Herr Bühler, vielleicht mit einem kurzen Überblick zu beginnen.
Ja, an der Front ist die Lage für die Ukraine nach wie vor sehr schwierig und das trifft insbesondere auf den Raum Pokrovsk, Kurakowe und Volodar zu. Die Russen haben vergangenen Freitag den bisher größten Angriff auf die ukrainische Infrastruktur geflogen und es gibt jetzt erste Meldungen über Kampfeinsätze der nordkoreanischen Soldaten. Und letzter Satz, die Ukraine setzt ihre Operationen in der Tiefe weiter fort.
Okay, dann schauen wir jetzt mal auf die Kampfhandlung am Boden, gehen vielleicht wieder mal schwerpunktmäßig einige Frontabschnitte durch, beginnend in der russischen Region Kursk. Wie sieht es dort genau aus?
Ja, in der russischen Region Kursk ist die Lage im Grunde genommen unverändert. Die Russen versuchen mit nominell Eliteverbänden diesen Raum wiederzunehmen, den die Ukrainer durch ihren Angriff am 6. August erobert haben. Die Ukrainer auf der anderen Seite halten nach wie vor ca. 50% des ursprünglich besetzten Landes oder kontrollierten Landes, muss man vielleicht besser sagen, denn alles hatten sie nicht besetzt, sondern konnten es nur kontrollieren durch Überwachung von Straßen, von Schneisen und dergleichen mehr. Also Kontrolle eher als Besatzung. Die Kämpfe finden dort nach wie vor beweglich statt, also mit mechanisierten Kräften. Im Angriff, im Gegenangriff, die Russen versuchen von Nordwesten und Südosten gleichzeitig anzugreifen, um den Kessel einzudrücken, aber bisher mit wenig Erfolg.
Stichwort nordkoreanische Soldaten. Sie sagten, die seien im Einsatz und so wie es aussieht, sind die auch dort in der Region direkt an Kampfhandlungen beteiligt.
Ja, es gibt einige Meldungen und es gibt Videos im Netz, die den Einsatz von nordkoreanischen Soldaten zeigen sollen. Man muss allerdings aufpassen, nicht alle diese Videos sind eindeutig. Die Verluste, die da manchmal auch angegeben werden, also Hunderte von nordkoreanischen Soldaten, das kann man ohnehin nicht verifizieren. Und das scheint mir auch zu viel zu sein, zu übertrieben zu sein. Gesichert scheint aber zu sein, dass sie eingebunden in russische Truppenteile nunmehr tatsächlich an Kämpfen teilnehmen und auch die ersten Verluste haben. Auch das ist gesichert. Es hat zwar schon mal einen Angriff der Ukraine auf diesen gemeinsamen russisch-nordkoreanischen Gefechtsstand bei Kursk gegeben. Dort sind mehrere Nordkoreaner getötet oder verwundet und einer davon war wohl einer der drei nordkoreanischen Generale. Aber jetzt sind sie tatsächlich zum ersten Mal auch im Angriff eingesetzt worden und haben so um die 30 Soldaten insgesamt verloren.
Da scheint generell auch die Integration der Nordkoreaner in reguläre russische Einheiten ein recht schwieriges Problem, allein wegen der Sprache, ne?
Ja, wir haben ja mit dem Divisionär Urs Gerber über diese Problematik gesprochen. Also Sprachschwierigkeiten, dann daraus resultierend mangelnde Koordination im Vorgehen, im Waffeneinsatz. Das wird insbesondere von russischen, aber auch von ukrainischen Militärbloggern hervorgehoben. Auch der ukrainische Geheimdienst bestätigt das. Die mangelnde Koordination führte unter anderem dazu, dass die nordkoreanischen Soldaten auf Tschetschenen gefeuert haben, also Soldaten dieser Kadyrov-Truppe aus Tschetschenien. Also solche Schwierigkeiten waren zu erwarten und werden, denke ich, auch künftig auftreten.
Weiter Richtung Südosten haben wir das Gebiet Charkiw. Wie ist die Lage dort?
Also dieses Gebiet ist weiterhin nachrangig für die russische Armee. Das drückt sich in der Ausstattung mit Personal und auch Material aus. Infolgedessen gibt es zwar Kämpfe im östlichen, aber auch im westlichen Teil des Raumes, das die Russen ursprünglich erobert haben, aber es gibt insgesamt keine Veränderungen.
Noch weiter Richtung Osten dann der Bereich Kupjansk. Das sieht sicher ein bisschen anders aus.
Da sieht es anders aus. Kupjansk ist und bleibt ein Schwerpunkt. Im Augenblick nicht der frontale Angriff auf die Stadt, also Richtung Osten, sondern der Versuch, die Stadt nördlich und südlich zu umgehen. Nördlich durch Bildung von Brückenköpfen am Oskil-Fluss, nördlich von Kupjansk. Dort hatte es in der letzten Woche ja bereits zwei Brückenköpfe gegeben. Einer wurde von den Ukrainern zerschlagen, aber der zweite, der ist nach wie vor da und konnte auch in den letzten Tagen ausgedehnt werden. Im Süden stehen die Russen schon seit einiger Zeit direkt am Oskil. Offensichtlich haben sie zurzeit noch nicht die Absicht, den Oskil zu überschreiten, dort einen Brückenkopf zu bilden, sondern diese Operation muss man als Gesamtoperation zur Einnahme von Kupjansk sehen. Und offensichtlich sind aus deren Sicht die Voraussetzungen im Norden noch nicht geschaffen, um auch weiter im Süden vorzugehen.
Nördlich von Kupjansk sind die Russen ja schon über längere Zeit, längere Strecken am Oskil. Südlich dann davon, wo der Fluss dann deutlich breiter wird, nur um das mal bildlich ein bisschen vorzustellen, sieht das ja auch anders aus, ne? Also da haben die Russen noch ein paar Kilometer bis zum Fluss.
Ja, da sind wir jetzt aber noch weiter südlich als auf der Stelle, die wir gerade besprochen haben, wo sie tatsächlich auch südlich von Kupjansk am Oskil stehen. Da gibt es die Stadt Siversk, über die haben wir lange nicht gesprochen. Dort hat sich die Front über lange Zeit nicht bewegt. Also nun sind offenbar neue russische Kräfte eingetroffen. Es gab dort eine Rotation von russischen Truppenteilen. Die neuen haben einen größeren mechanisierten Angriff in Bataillonsgröße, was man auch sehr selten sieht, auf Siversk unternommen. Dieser Angriff schien zunächst erfolgreich zu sein oder zu werden, aber dann gelang es insgesamt drei ukrainischen Brigaden, diesen Angriff zu zerschlagen, mit offenbar größeren russischen Verlusten. Es gibt ja also noch diese taktischen Erfolge der ukrainischen Armee in diesem Verteidigungsgefecht. Wenn man davon von Siversk noch weiter nach Süden geht, dann sind weitere Brennpunkte nach wie vor Chasiv Yar und Toretsk mit Häuserkämpfen in Toretsk. In Chasiv Yar ist die Lage so, dass die Russen im Nordteil eingedrungen sind, im Südteil eingedrungen waren und konnten wieder vertrieben werden. Also hier ist durchaus auch innerhalb der Ortschaft oder der Stadt, muss ich sagen, Bewegung im Gange. Aber nicht von grundsätzlicher Bedeutung. Also weder steht der Fall von Chasiv Yar in der nächsten Zeit an, noch wird es den Russen gelingen, die andere Hälfte von Toretsk so schnell erobern zu können, wie sie sich das vielleicht vorstellen.
Und auch weiter Richtung Süden, beispielsweise zwei Orte, die Sie im Überblick schon genannt hatten, Pokrovsk, Kurakowe. Von dort, Kurakowe, gab es ja durchaus Meldungen, dass die Russen die Ortschaft jetzt eingenommen haben könnten. Wissen Sie genaueres?
Also den ganzen Raum muss man im Zusammenhang sehen. Und hier gibt es die heftigsten Kämpfe. Hier ist der Schwerpunkt der Russen und zwar schon seit vielen Wochen. Allerdings stehen die Russen aus östlicher Richtung immer noch ca. 7 Kilometer vor der Stadt Pokrovsk und aus Richtung Süden etwa 1 bis 2 Kilometer. Die Ukrainer leisten hier heftigen Widerstand, auch mit einzelnen Gegenangriffen in den letzten Tagen südlich der Stadt Pokrovsk. Der zweite Teilabschnitt ist Khorakowe. Da ist tatsächlich auch ein Schwerpunkt um die Stadt Khorakowe herum. Im Norden des gleichnamigen Stausees, an dem Khorakowe liegt, verläuft die Front nun tatsächlich von Pokrowsk bis zum Westufer des Sees in einer geraden Nord-Süd-Linie. Also hier konnte die Front von Russland begradigt werden. In der Mitte des Südufers liegt die Stadt Kurakowe. Ja, da sind die Russen bis ins Stadtzentrum vorgedrungen und haben die russische Flagge auf dem Rathaus gehisst. Das heißt aber noch nicht, dass die Ukrainer vollkommen die Stadt verlassen haben. Die Kämpfe gehen im Westteil der Stadt nach wie vor weiter. Dennoch, in den nächsten Tagen werden die Russen auch den noch nicht besetzten Teil im Süden des Stausees nehmen können, beziehungsweise die Ukraine werden nach Westen ausweichen müssen, um nicht eingeschlossen zu werden. Eine solche Gefahr besteht immer bei einem solchen beweglich geführten Verzögerungsgefecht, wie wir sagen. Bisher ist es aber den Ukrainern immer gelungen, noch rechtzeitig auszuweichen, bevor die Falle zuschnappt. Also diese Schlagzeilen, die in den letzten Tagen auch unser Bild von der Region beherrscht haben, die sind so nicht zutreffend oder noch nicht zutreffend.
So, und wenn ich das recht sehe, je weiter man dann noch Richtung Südwesten an der Frontlinie entlang schaut, desto geringer, desto weniger werden die russischen Vorstöße. Ist das an dem?
Ja, wir müssen zuerst noch über den Angriff aus Richtung Wuleda sprechen. Das liegt noch südlich von Khorakowe. Das ist der Abschnitt, an dem die Front, die in Nord-Süd-Richtung verläuft, nach Westen abknickt. Hier ist es den Russen seit dem Fall von Wuleda vor einigen Wochen gelungen, ca. 25 Kilometer nach Nordwesten anzugreifen. Das ist einer der weitesten Vorstöße in diesem Krieg. Das ist die Voraussetzung dafür, dass dieser Halbkessel, den ich gerade beschrieben habe, südlich des Stausees über kurz oder lang eingenommen werden kann. In diesem Zusammenhang muss man auch die Kämpfe bei Novosilka etwas weiter westlich sehen. Insgesamt also im südlichen Donbass weiterhin eine komplizierte Lage für die Ukrainer, wie sie selbst sagen. Und kompliziert, sagen sie mal dann, wenn es noch schwieriger ist als mit dem Wort schwierig beschrieben. Aber Sie haben recht, je weiter man entlang der Front nach Westen geht, desto stabiler ist die Front. Es gibt zwar Meldungen, dass aus der Krim gepanzerte Fahrzeuge herangeführt werden im Eisenbahntransport auf Schwerlasttransportern. Da gibt es Bilder und es gibt immer wieder Meldungen, dass die Russen Vorbereitungen für einen Angriff auf die Stadt Saporischschja treffen. Das kann man so noch nicht bestätigen, dieses Heranführen von gepanzerten Fahrzeugen. Das können auch Verstärkungen sein, das kann Ersatz sein für Gerät, das zerschossen ist oder nicht mehr brauchbar ist. Insgesamt kann man noch keine Reserven sehen, die dort nötig wären, um einen Angriff auf die Großstadt Saporischschja dann tatsächlich durchzuführen.
Der ukrainische Präsident Zelensky, der hat den Befehlshaber für die, nennen wir es mal wieder so, diese Ostfront ausgewechselt. Und jetzt übernimmt der, der eigentlich für diesen südlichen Abschnitt verantwortlich war, General Tarnavsky. Das ergibt militärisch Sinn, weil vielleicht manche Fehlentscheidungen getroffen wurde, Fragezeichen. Oder ist das Kosmetik, so ein bisschen eher was für die Seele der Soldaten?
Also er war für diesen gerade besprochenen Raum Pokrowsk-Khorakowe-Wuleda verantwortlich. Genaueres über die Hintergründe dieses Wechsels gibt es nicht. Ob das ein routinemäßiger Wechsel ist oder ob da eine Unzufriedenheit dazukommt bei General Sirski und seinem Präsidenten, weil sie mit der schnellen Raumaufgabe nicht zufrieden waren. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich kann nur sagen, es ist natürlich auch nicht leicht, so ein bewegliches Verteidigungsgefecht gegen einen zahlenmäßig stärkeren Angreifer zu führen. Das ist eine unglaublich schwierige taktische Aufgabe, die Koordinierung von Bewegung, die mit der Artillerie, mit dem Drohneneinsatz und dann rechtzeitig auszuweichen, um nicht hohe Verluste zu bekommen, gleichzeitig aber auch dem Gegner Verluste zufügen, damit er irgendwann nicht mehr in der Lage ist, weiter anzugreifen. Also das ist eine ganz schwierige taktische Aufgabe und die wird nicht erleichtert durch die Führungsorganisation der ukrainischen Armee. Jetzt kommt wieder was für die aktiven Soldaten vielleicht. Die ukrainische Armee hat sich gegliedert in sogenannte operativ-taktische Gruppen, die jeweils eine Vielzahl von Brigaden führen können. Das hat zur Folge, dass die Führungsspanne, wie wir das nennen, viel zu groß ist in manchen Fällen, als dass man ein solches bewegliches Gefecht eben gut koordinieren kann. Wir machen das mit Divisionen. Die Divisionen haben 3, maximal 4 Brigaden. Und da kann die Bewegung und das Artilleriefeuer und so weiter viel besser organisiert und orchestriert werden, muss man schon fast sagen, auch mit den Luftstreitkräften, mit den anderen Fähigkeiten, die einen solchen Brigaden mitgegeben werden, als wenn man so große operativ-taktische Führungsgruppen hat, die eigentlich dazu nicht geeignet sind, so ein taktisches Gefecht tatsächlich zu koordinieren und zu führen.
Dann jetzt zu den Angriffen vornehmlich aus der Luft auf Ziele weit hinter der Frontlinie. Vielleicht beginnen wir wieder mit den Russen. Dieser mögliche ganz große Angriff, den Sie ja beim letzten Podcast angesprochen hatten, der kam ja dann kurz nach dem letzten Podcast. Das haben Sie auch schon erwähnt.
Ja, genau. Da war es wieder soweit. Russland hat dann den bisher größten Angriff auf die Energieinfrastruktur in der Gesamtukraine gestartet. Mit insgesamt 287 Flugkörpern, davon 94 ballistischen Raketen und Marschflugkörpern und insgesamt 193 Shahid-Drohnen, also Kamikaze-Drohnen oder baugleichen Täuschkörpern ohne Sprengstoff. Auch das verwendet man ja, um die Luftverteidigung zu irritieren und zu überlasten. Über 80 der Marschflugkörper und Raketen konnten abgeschossen werden, also nach wie vor eine hohe Prozentzahl. 16 allein durch die F-16 Kampfflugzeuge. Und das ist wirklich eine Fähigkeit, die sich die Ukrainer jetzt selbst gelehrt haben sozusagen. Sie haben Abstand davor genommen, sie an der Front direkt einzusetzen, was manche ja gefordert haben oder gewünscht haben, sondern sie haben sich auf das konzentriert, was sie am besten machen können, ohne dass sie den Abschuss der Maschinen gleich riskieren. Sie sind eingesetzt in der westlichen Ukraine, also außerhalb der russischen Luftverteidigung und sind da sehr erfolgreich im Abschießen von Marschflugkörpern, wie ich sagte. Bei den Drohnen sind es 80, die abgeschossen werden konnten und steigen jetzt der Anteil auch nach wie vor, 105 durch elektromagnetische Störsignale. Die Ziele waren diesmal insbesondere in der westlichen und südlichen Ukraine, und zwar nicht Kraftwerke, sondern die Stromleitungsnetze, also die Leitungen, die die Ukraine mit dem Netz der Europäischen Union verbindet. Die Ukraine ist ja bekanntlich durch den Wegfall so vieler Kraftwerke auf den Stromimport aus der Europäischen Union angewiesen und den versucht Russland jetzt zu stoppen, indem die Stromleitungen angegriffen werden und auch die Umspannwerke im Land. Es war, wie schon angesprochen, der größte Luftschlag, der bisher stattgefunden hat in diesem Krieg. Auch wenn die Stromausfälle insgesamt nicht so dramatisch waren wie noch bei dem letzten Luftschlag vor etwa 14 Tage vorher. Ich glaube, es war der 28. November. Also in den Folgetagen nach dem Freitag waren es wieder nur Drohnen, die eingesetzt worden sind auf täglicher Basis. Zum Beispiel in der Nacht von Sonntag auf Montag 49. Und es gibt einen zweiten Punkt in dem Zusammenhang, auf den man aufmerksam machen muss. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass man operative Auswirkungen der ukrainischen Angriffe auf die russischen Flugplätze und Munitionsdepots nicht so leicht feststellen kann und noch nicht so richtig festgestellt hat eigentlich. Die Zahl der Gleitbomben, die die Russen einsetzen, ist rückläufig und das ist neu. Wenn wir im November pro Tag etwa 100 Gleitbomben hatten, dann sind es jetzt durchschnittlich so etwa 40 pro Tag. Ist immer noch schlimm genug, aber es zeigt, dass irgendwas passiert sein muss. Also entweder hat man die Flugzeuge so weit zurückgenommen, dass sie jetzt längere Anflugzeiten haben und von daher weniger Flugzeuge zur Verfügung stehen in der Summe, um diese Gleitbomben zu transportieren. Oder, was ja auch schon passiert ist, dass Munitionsdepots getroffen worden sind mit Gleitbomben oder möglicherweise eine Kombination aus beiden. Auf jeden Fall sind erste operative Auswirkungen erkennbar.
Die ukrainischen Luftangriffe, die gingen ja unter anderem bis nach Tschetschenien, bis nach Grosny, wenn ich mit diesem Angriff zunächst mal rausgreifen darf. Grosny, das ist Luftlinie ungefähr 800 Kilometer von Donetsk entfernt in Richtung Südosten.
Ja, das war ein Angriff mit 3 ferngesteuerten Sportflugzeugen, Leichtflugzeugen, die mit Sprengstoffgranaten beladen waren. Sie zielten auf eine Kaserne der tschetschenischen Streitkräfte und auf eine danebenliegende Polizeikaserne der tschetschenischen Spezialpolizei. Man kann die Bilder sehen, als dieses Sportflugzeug dort in der Kaserne einschlägt. Es ist auch bestätigt worden mittlerweile von Tschetschenien, dass dieser Angriff stattgefunden hat.
Und ein solcher Angriff hat dann ja letztlich nur was Symbolisches oder hat der in Ihren Augen wirklich militärische Bedeutung?
Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Meine, symbolisch in dem Sinne, dass da kein großer Schaden entstanden ist. Jedenfalls ist auf dem Video nicht zu erkennen. Es gab zwar eine Explosion, aber was nun tatsächlich dort beschädigt oder zerstört worden ist, das weiß man nicht. Also Symbolik ist sicher mit dabei, aber es hat natürlich auch eine militärische Bedeutung, denn das wird zur Folge haben, dass sich die tschetschenischen Streitkräfte in ihrem Land nicht mehr sicher fühlen können, dass sie die Liegenschaften noch mehr schützen müssen durch Luftverteidigungseinrichtungen, durch Flugabwehrraketen und so weiter.
Man konnte ja durchaus den Eindruck haben, wenn man die Bilder gesehen hat, als sei man da in Grosny wirklich überrascht worden von der Attacke und als habe man da jetzt auch nicht wirklich was entgegenzusetzen gehabt. Ne?
Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, denn es gibt ja Meldungen aus Tschetschenien, dass 2 dieser Fluggeräte, dieser Sportmaschinen, abgeschossen worden sind und nur eine Maschine. Aber da haben Sie recht, Sie haben das Bild offensichtlich gesehen. Diese Maschine, die landete praktisch unbehelligt im Ziel und explodierte.
Weitere Aktionen der Ukraine auf Ziele in den besetzten Gebieten und in Russland. Vielleicht können Sie noch mal ein paar rausgreifen, Herr Bühler.
Ja, da gibt es erneut einen Angriff auf das Treibstoffdepot in der russischen Region Orel, das schon mehrfach getroffen worden ist. Auch bei diesem Angriff dauerte der Brand Stunden nach dem Angriff an. Es gibt zweitens die Havarie der Tanker in der Straße von Kertsch. Das erwähne ich hier in dieser Rubrik, obwohl es keine Anzeichen gibt, dass hier ein Angriff der Ukraine dahinter steckt. Ganz offensichtlich ist es tatsächlich bei Sturm so gewesen, dass diese Küstenmotorschiffe, Kymos, würde man bei uns an der Küste sagen, mit verhältnismäßig wenig Beladung, 4000 Tonnen, kleine Tanker sind das, die sind in dem Sturm, einer ist auseinandergebrochen und der andere ist auf eine Sandbank gelaufen. Das erwähne ich aber auch deshalb, weil es durchaus auch eine militärische Konsequenz hat und eine operative Konsequenz. Die Brücke von Kertsch kann ja immer noch nicht für großvolumige Versorgungsgüter genutzt werden, also Züge mit Diesel oder Treibstoff ganz allgemein. Vermeiden die Russen, über die Brücke fahren zu lassen, eben aus diesen Erfahrungen, die sie haben mit Angriffen auf die Brücke durch die Ukraine, und haben das mit Eisenbahnfähren gemacht. Dann haben die Ukrainer die Eisenbahnfähren alle unbrauchbar gemacht bzw. zerstört. Und jetzt setzt man eben Tanker ein, diese kleinen Küstenmotorschiffe, die die Treibstoffversorgung für die Krim übernehmen. Insofern hat das schon eine militärische Bedeutung. Und letztlich eine ganz aktuelle Aktion, Sie hatten sie Aktion genannt, das ist ja kein direkter Angriff in dem Sinne. Generalleutnant Igor Kirillow heißt er, Kirillow, ist heute Morgen in Moskau durch einen Sprengstoffanschlag getötet worden. Das ist ein durchaus bekannter General, auch ein aufstrebender junger General, der, wie man so hört, auch das Vertrauen des Präsidenten genießt. Er ist Kommandeur der ABC-Abwehrtruppen. Das heißt, das sind die Truppen, die atomare, biologische oder chemische Gefahren eigentlich verhindern sollen für die eigene Truppe. Hier in diesem Fall ist es so, dass Kirillow schon vor einiger Zeit angeordnet hat, dass die russische Armee Reizgase verwendet in diesem Krieg. Das sind Reizgase, wie es die Polizei auch verwendet, Stichwort Tränengas, das ist der landläufige Begriff, bei gewalttätigen Demonstrationen. Erstaunlicherweise ist aber im Krieg ein solches Mittel nicht erlaubt. Diese Reizstoffe fallen unter die Chemiewaffenkonvention von 1993, dürfen in einem Krieg nicht eingesetzt werden. Obwohl Soldaten sie, wenn sie Polizeiaufgaben haben, in Einsätzen wie beispielsweise auf dem Balkan oder auch in anderen Einsatzgebieten, sie Polizeiaufgaben durchführen und eine gewalttätige Demonstration auflösen müssen, dann können sie zu solchen Mitteln greifen. Im russischen Fall ist es allerdings so, dass diese handgranatenähnlichen Reizstoffbehälter sehr viel höhere Konzentrationen haben als das Tränengas, das bei gewalttätigen Demonstrationen verwendet wird. Und die russischen Soldaten das benutzen, um Soldaten befristet außer Gefecht zu setzen und fügen ihnen dabei auch Augenverletzungen zu, Atemwegsverletzungen und so weiter. Insgesamt berichtet der ukrainische Geheimdienst, dass es in insgesamt 4.800 Fällen bereits zu solchen Reizgaseinsätzen gekommen ist, bei denen 2.000 Soldaten verletzt worden sind. Wir haben das immer wieder gehört über die Jahre jetzt dieses Krieges, aber offensichtlich hat hier, obwohl es noch keine endgültige Bestätigung gibt, dafür der ukrainische Geheimdienst nun da zugeschlagen und hat den Igor Kirillow getötet.
Ich war gerade ein bisschen irritiert, dass Sie ihn einen jungen General genannt haben, weil die Bilder, die ich in Erinnerung hatte von heute Morgen, die machten mir jetzt nicht unbedingt den Eindruck, aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Er ist 1970, ist sein Geburtsjahr gewesen. Damit ist er zumindest immerhin noch jünger als ich. Okay, Herr Bühler, vielleicht zusammenfassend nochmal, wenn Putin jetzt verkündet, dass seine Truppen, das hat er ja getan, dass seine Truppen an der gesamten Front im Vorteil sind, dass sich der Vormarsch in der Ukraine beschleunigt habe, wie bewerten Sie das? Hat er in diesem Fall recht?
Also da hat er auf jeden Fall recht, wenn er über den Schwerpunkt spricht, bei Pokrowsk oder zwischen Pokrowsk und Wuhledar. Da hat er nicht recht, wenn er weite Teile der 1200 Kilometer langen Front betrachtet, von denen im Grunde genommen manche seit Kriegsbeginn unverändert sind und auf jeden Fall unverändert waren im Laufe dieses Jahres. Aber ja, er hat recht, sie haben die Initiative. Und die Initiative haben sie spätestens seit Februar diesen Jahres durch den Fall von Avdijewka und das Ausbleiben der Unterstützung, das monatelange Ausbleiben der Unterstützung durch die Diskussion in den USA, aber auch in Europa, die Unterstützung mit Waffen, mit Artilleriemunition und anderen Dingen.
Dann das zur aktuellen Lage. Jetzt zu den Ereignissen gestern im Bundestag. Kanzler Scholz hat ja seine Vertrauensfrage erwartungsgemäß verloren. Zuvor hat er eine kämpferische Rede gehalten. Ich konnte nicht alles durchweg verfolgen, habe aber sehr wohl mitbekommen, dass er beispielsweise massive Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit der Republik gefordert hat. Herr Bühler, finden Sie das denn redlich, wenn wir uns mal anschauen, was nach der Zeitenwende-Rede tatsächlich passiert ist, also unter seiner Verantwortung als Bundeskanzler?
Also man muss ehrlicherweise sagen, dass da schon viel passiert ist. Das 100-Milliarden-Paket gab der Bundeswehr die Möglichkeit, lange geplante Projekte anzugehen, die vorher mangels Finanzierungsmöglichkeiten einfach nicht realisiert werden konnten. Die Beschaffungsprozesse für die Bundeswehr wurden gestrafft und man hat den Eindruck, dass es da doch einen ordentlichen Ruck in der Beschaffungsorganisation gegeben hat. Nehmen wir mal die Beschaffung des Ausrüstungspakets für den Infanteristen der Zukunft. Das konnte in einem gemeinsamen Ansatz von Industrie, Beschaffungsorganisation und Parlament in wenigen Wochen im Jahr 2022 schon im Herbst realisiert werden. Nehmen wir die Beschaffung des leichten Kampfhubschraubers. Der Beschaffungsvertrag wurde vor genau einem Jahr unterzeichnet und der erste Hubschrauber, wir haben es alle gesehen in den Nachrichten, der erste Hubschrauber wurde im vergangenen November, also gerade mal vor 4 Wochen, an die Truppe ausgeliefert. Denken wir an die Frage der bewaffneten Drohnen, die jahrelang in unserer Politik diskutiert wurden. Bei einigen nicht mit dem Ziel der Beschaffung, sondern mit dem Ziel der Beschaffungsverhinderung. Jetzt hat sich die Lage völlig verändert, da man ja sieht, welche Rolle solche Waffen bei der Verteidigung der Ukraine spielen können. Solche Beispiele, die ich jetzt gerade gesagt habe, da könnte man jetzt weiter fortsetzen. Also solche Beispiele kannten wir vorher nicht, dass es innerhalb kürzester Zeit dort zu Entscheidungen kommt. Insofern ist das positiv. Auch in der Industrie hat sich hinsichtlich der Zeitenwende unglaublich viel getan. Und es gab kurz vor dem Ampelaus noch eine schon erstaunliche Änderung in der Betrachtungsweise der Industrie und ihrer Funktion für unseren Staat, also die Systemrelevanz auch für unsere Sicherheit. Verteidigungsminister und Wirtschaftsminister haben da eine Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie, sehr sperriges Wort, vorgelegt, die dann in der Bundesregierung noch kurz vor der Entlassung der FDP-Minister beschlossen wurde. Das ist ein bemerkenswertes Dokument der Zeitenwende, über das wir im nächsten Jahr noch einmal reden sollten, ein bisschen ausführlicher. Also diese Liste könnte man fortsetzen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Bundesregierung hat einen Verteidigungshaushalt für das Jahr 2025 und einen Finanzplan für die nächsten 3 Jahre vorgelegt, der nicht die Forderungen des Verteidigungsministers erfüllt und in der Perspektive gleichbleibend für 2025 bis 2027 bleibt und dann einen Sprung von 30 Milliarden im Jahr 2028 vorsieht. Also unterm Strich keine Perspektive und hinsichtlich des Sprungs am Ende eigentlich unglaubwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas finanziert und dann entschieden werden kann. Die Ampel hat es ferner nicht fertiggebracht, einen Haushalt für das Jahr 2025 zu beschließen, sodass wir bis nach den Wahlen, während der Koalitionsverhandlungen, während der Regierungsbildung und der Konstituierung der Ausschüsse des Parlaments mit einer vorläufigen Haushaltsplanung leben müssen. Das heißt, es können keine neuen Projekte gestartet werden, bis etwa Mitte des Jahres, geschätzt jetzt von mir. Das kann auch länger dauern. Also mangelnde Perspektive und jetzt die Situation der vorläufigen Haushaltsführung, das passt einfach nicht mit der Erkenntnis zusammen, die der Bundesregierung ja über den Verteidigungsminister öffentlich mehrfach mitgegeben wurde, dass die Bundeswehr in 3 bis 5 Jahren in Gänze verteidigungsbereit sein muss. Und diese Erkenntnis muss ja eigentlich so alarmierend sein, dass man jetzt Gas gibt, mindestens das bisherige Tempo beibehält und nicht die Geschwindigkeit aus dem gerade in Fahrt gekommenen Zeitenwendezug herausnimmt.
Also insoweit, denke ich mal, wirken die Forderungen von Scholz, die er da im Bundestag aufgemacht hat, schon ein bisschen seltsam. Den Sprung, von dem Sie gesprochen haben, also 2028 soll der Verteidigungshaushalt, ich glaube, ungefähr 80 Milliarden betragen, so ist die mittelfristige Finanzplanung. Das ist ein Plus zu jetzt von 60%, wenn ich richtig rechne. Und man hat sich ja auch noch nicht mal ansatzweise irgendwelche Gedanken gemacht, also zumindest öffentlich nicht, woher diese 30 Milliarden mehr da in 2028 kommen sollen. Sie haben ja auch gesagt, dass sie nicht wissen, wie man das finanzieren will. Ich habe übrigens, das ist vielleicht auch noch interessant, eine kleine Meldung gefunden, die ich gestern bei der Vorbereitung des Podcasts von heute entdeckt habe, die Meldung aus dem Jahr 2018. Da war Scholz Finanzminister unter Merkel und mit der ist er da doch ein bisschen aneinander geraten, weil er halt nicht so viel Geld ausgeben wollte. Ich kann mal einen kleinen Ausschnitt dieser Meldung vorlesen. Zitat jetzt. Bundesfinanzminister Scholz hat Forderungen nach einer Anhebung der Verteidigungsausgaben eine Absage erteilt. Ein verteidigungspolitisches Konzept wird nicht schon dadurch gut, dass es teuer ist, betonte er am Dienstag zum Auftakt der Haushaltsberatungen im Bundestag. Internationale Sicherheitspolitik sei nicht dann erfolgreich, wenn sie ständig mehr koste, sondern wenn sie Sicherheit garantiere. Eine wesentliche Säule sei daher eine aktive Friedens- und Entwicklungspolitik, die nicht nur auf höheren Verteidigungsausgaben basiere, sondern auch auf Diplomatie und humanitärer Hilfe. Zitat Ende dieser Nachricht, wie gesagt, aus dem Jahre 2018. Klingt ein bisschen, ja, wie aus der Zeit gefallen, klingt auch ein wenig widersprüchlich, was Scholz davon sich gibt, erklärt vielleicht auch so manches, weiß nicht, so nach dem Motto, was Olli nicht lernt, das lernt Olaf nimmermehr, oder wie sehen Sie es, Herr Lühler?
Also der letzte Satz des Zitats ist ja grundsätzlich richtig. Also natürlich muss Verteidigungspolitik auch auf Diplomatie und humanitärer Hilfe basieren. Aber das Zitat insgesamt, gerade der erste Teil, zeigt ja auf, dass sich damals die Große Koalition in den Jahren 2017, 2018 bereits vom 2%-Ziel verabschiedet hat. Nicht zuletzt auf Drängen von Teilen der SPD und der damaligen Opposition, die teilweise jetzt noch in der Regierung ist und die eine Partei hat die Regierung verlassen, die ich meine. Die neue Konzeption der Bundeswehr und ihr künftiges Fähigkeitsprofil lag ja da bereits vor. Also der Bauplan für eine Modernisierung und für eine Vollausstattung der Bundeswehr. Ich kenne aber viele Äußerungen von namhaften Politikern aus dieser Zeit, die das alles bezeichnet haben als zu teuer, zu ambitioniert, nicht notwendig und so weiter. Also es ist nicht nur der Kanzler, sondern es ist eben der Kanzler ist da eine Stimme von etlichen, die sich in diese Richtung geäußert haben.
Weil wir gerade bei der SPD noch sind, beim Kanzler, wie finden Sie eigentlich, dass die SPD in ihr Wahlprogramm offenbar schreiben will, dass man den Taurus nicht liefern möchte?
Also diese Taurus-Diskussion ist ja unsäglich, die wir da führen seit über anderthalb Jahren. Der Taurus hat im Rahmen dieser Symbolik durch manche Falschnachricht, durch manches Missverständnis vielleicht auch, um es vorsichtiger auszudrücken, eine Symbolik bekommen, als ob eine Waffe alleine über Krieg und Frieden da entscheiden könnte. Also ich will das gar nicht kommentieren, was Sie mich da fragen, weil ich den Zusammenhang noch nicht kenne. Aber dann können wir gerne, wenn die Wahlprogramme vorliegen, dann können wir gerne da mal reinschauen.
Okay, aber damit sind wir ja schon in der Abteilung mit weiteren Fragen von Hörerinnen und Hörern. Sie wundern sich sicher nicht, dass da nochmal ein ganzer Schwung zum Thema Taurus kam, auch wenn Sie sagen, das ist eine ganz unsägliche Diskussion im Großen und Ganzen, weil wir ja beim letzten Mal auch schon wieder drüber gesprochen hatten. Ich will mal anfangen mit der Mail von Thomas Rieger. Zitat: Wenn ich die Taurus-Technik richtig verstanden habe, besitzt der Taurus verschiedene Betriebsmodi. Für den allerbesten Modus müssen aktuelle Bodenmodelle, aktuelle Satellitenbilder sowie weitere Daten zusammengefügt werden und eine sehr spezielle Programmierung erstellt werden. Dafür stehen in Deutschland zwei operative Rechenzentren zur Verfügung, eines bei der Luftwaffe und eines beim Hersteller. Um diesen Modus zu nutzen, müsste also in der Tat auf deutschem Boden an der Zielprogrammierung gearbeitet werden, was ja politisch ausgeschlossen werden soll. Insofern, ja, für volle Performance müsste sich deutsches Personal beteiligen, nicht notwendigerweise Soldaten, aber zumindest Mitarbeiter der Herstellerfirma. Es gibt allerdings einige weitere Betriebsmodi, die zwar nicht so perfekt sind, aber durchaus von einer ausgebildeten ukrainischen Einheit selbst direkt am Gerät programmiert werden können, genau wie bei Storm Shadow und Scalp und mit ähnlich guter Performance. Zitat Ende aus der Mail von Thomas Rieger. Herr Bühler, hat der Rieger die Taurus-Technik richtig verstanden?
Ich denke schon, obwohl ich jetzt auf die technischen Details da gar nicht eingehen will, weil da doch einiges in einem Bereich der Verschlusssachen liegt. Aber die Schlussfolgerung, dass der Taurus eingesetzt werden kann ohne deutsche Soldaten und schon gar nicht Soldaten, die in der Ukraine stationiert sind, die ist zweifellos richtig. Da kann man jetzt technisch argumentieren, da können Sie aber auch von der Kompetenz her argumentieren, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Natürlich hat eine Mannschaft deutscher Soldaten, die sich jahrelang mit diesem Waffensystem beschäftigt haben, mit dessen Programmierung beschäftigt haben, natürlich haben die eine bessere Performance, wie unser Hörer sagt, als die Ukrainer, die vielleicht 3, 4, 5 Monate nur ausgebildet werden, jedenfalls zu Anfang. Und nochmal die Schlussfolgerung, dass der Taurus auch eingesetzt werden kann ohne deutsche Soldaten, weder in der Ukraine und noch in Deutschland, die ist zweifellos richtig.
Dann einen Aspekt, den Ralf Bless aus Backnang hervorgehoben hat. Backnang, das liegt so ein bisschen nordöstlich von Stuttgart. Zitat, mir ist noch eine Einschätzung von Olaf Scholz zu dieser Frage im Ohr, die im Podcast meines Erachtens nur zu flüchtig angesprochen wurde. Aus dem Gedächtnis, Doppelpunkt, er traue der Ukraine nicht, den Taurus gemäß deutsche Vorgaben und Regeln einzusetzen und hält daher die Beteiligung deutscher Soldaten am Einsatz, in Klammern Hoheit über die Programmierung oder Freigabe von Zielbereichen, für unverzichtbar. Zitat Ende. Diesen Aspekt, Herr Bühler, haben wir beim letzten Mal tatsächlich ausgelassen. Scholz will die Kontrolle behalten.
Ja, das stimmt. Also, dass wir das letzte Mal ausgelassen haben. Oder Sie haben nicht kritisch genug nachgefragt. Das könnte ja auch sein. Aber er hat das tatsächlich so gesagt. Das habe ich auch gehört. Aber das lasse ich jetzt mal so stehen. Wissen Sie, wie ich auch beim letzten Mal gesagt habe, er trägt die Verantwortung für die Entscheidung. Die sehen nicht alle so wie er, aber er ist der Verantwortliche, der auch dafür gerade stehen muss. Und insofern, wenn er der Auffassung ist, dass er dafür die Kontrolle braucht, dann ist es eben so.
Aber vielleicht nicht nur er. Also Kontrolle ist auch ein Thema der Mail von Marco Birkhahn. Da zitiere ich jetzt draus, wir wissen, dass das Vereinigte Königreich die vollständige Kontrolle über den Storm Shadow nicht an die ukrainischen Soldaten abgegeben hat. Ebenso kontrolliert das Vereinigte Königreich für Frankreich auch den Einsatz des Scalp. Glaubt der Herr General, dass Kontrolle des Taurus ohne jegliche deutsche Beteiligung möglich ist? Und warum soll Deutschland als einziger Lieferant auf die Kontrolle verzichten, während es andere Nationen nicht so einfach machen? Zitat Ende.
Also wir sollten auf eine Kontrolle aus meiner Sicht deshalb verzichten, weil Kontrolle des Zielplanungsprozesses de facto eine Teilhabe an der Zielplanung ist. Und Teilhabe an der Zielplanung ist Kriegsbeteiligung. Und das will ich, wie mehrfach dargelegt, aus guten Gründen nicht. Und das will auch aus guten Gründen keiner bei uns in Deutschland. Jedenfalls die wesentlichen Entscheidungsträger in Politik und Militär. Zweitens, die Ukraine hat sich in bemerkenswerter Weise an alle Auflagen aus dem Westen gehalten. Mir ist in fast 3 Jahren Krieg kein Beispiel bekannt, das das Gegenteil belegt. Nehmen wir das oberste Ziel beispielsweise, das der Westen immer wieder betont hat, das Völkerrecht oder genauer gesagt die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts im Kriege müssen eingehalten werden. Obwohl Russland nahezu täglich und systematisch und umfassend dagegen verstößt, ist von der Ukraine kein Vorstoß bekannt. Also Angriffe gegen zivile Ziele, Angriffe gegen Sanitätseinrichtungen, Misshandlung und Exekution von Kriegsgefangenen, Angriffe auf die Kulturgüter, Misshandlung der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten, einschließlich des Zwangs, in der russischen Armee Kriegsdienst zu leisten, alles verboten. Ist also Kontrolle angebracht bei den Ukrainern oder ist es Misstrauen aus innenpolitischen Gründen? Also ich jedenfalls habe das Vertrauen in die Ukraine, dass sie die Auflagen, die man ihnen gibt, dann tatsächlich auch einhalten. Und der letzte Punkt, Sie sagen, Herr Birkhan, wir wissen, dass die Briten, das Vereinigte Königreich, die vollständige Kontrolle der britischen Storm Shadow Flugkörper nicht an die Ukraine abgegeben hat. Also ich muss Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dies von der britischen Regierung energisch dementiert worden ist, unter anderem von dem damaligen Verteidigungsminister, als deutsche Regierungsmitglieder dies öffentlich so behauptet haben.
Es waren ja, glaube ich, auch Bundeswehrsoldaten, die ähnliche Bemerkungen gemacht haben in diesem abgehörten Telefonat, dass da die Briten irgendwas tun, Herr Bühler, oder?
Ja, das muss ja nicht alles richtig sein, was dort gesagt worden ist. Und da gilt die Bemerkung, die ich gerade gemacht habe, die gilt auch für dieses abgehörte Gespräch. Ja.
Aber weil Sie mich gerade so ermuntert haben, doch nochmal kritisch nachzufragen oder überhaupt nachzufragen. Also wenn Sie sagen, bislang hat die Ukraine sich an alle Auflagen gehalten, das ist aber keine Garantie für die Zukunft. Und die ist Herrn Scholz vielleicht wichtig.
Naja, mag sein. Ich sage nur, ein Grundmaß an Vertrauen ist notwendig in der internationalen Zusammenarbeit. Und wenn es in 3 Jahren keinen Verstoß gegeben hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im 4. Jahr einen Verstoß gibt, auch relativ gering.
Okay, Herr Bühler, noch irgendwas zum Thema Taurus, das für Ihre Begriffe vielleicht zumindest zu diesem Zeitpunkt noch gesagt werden müsste?
Also es gibt zum Taurus nichts, was nicht schon gesagt oder schon widerlegt worden wäre. Aber vielleicht ganz kurz und abschließend, der Taurus kann auf seiner Reichweite keine Ziele in Moskau bekämpfen. Und es sind weder in Deutschland noch in der Ukraine Soldaten notwendig, damit Taurus durch die Ukraine eingesetzt werden kann. Bei dem zweiten Punkt gilt es, eine Einschränkung zu machen. Die haben wir auch gemacht. Natürlich könnte der Taurus durch den Einsatz deutscher Soldaten, die das Waffensystem aus jahrelanger Erfahrung kennen, noch besser und wirkungsvoller eingesetzt werden. Aber Einsatz von deutschen Soldaten will keiner, auch ich nicht, muss man auch nochmal betonen. Abschließend, der Taurus ist keine Waffe, die den Krieg entscheiden kann. Dazu kommt, dass wir in Deutschland nach öffentlichen Quellen nur 600 Stück haben, von denen nur bis zu 300 auf dem neuesten Stand und damit einsatzbereit sind. Die Zahl ist auch aus öffentlichen Quellen. Und angesichts dieser Zahlen muss man natürlich auch die Verteidigungsfähigkeit unserer Luftwaffe im Auge behalten. Siehe auch das abgehörte Gespräch, Herr Deisinger. Dennoch, selbst eine geringe Zahl hätte eine Bedeutung, politisch, um nicht singularisiert zu werden, nachdem wir ja richtigerweise alles im Gleichschritt mit den USA und mit anderen relevanten Bündnispartnern machen wollen, und auch militärisch, denn mit den spezifischen Fähigkeiten des Taurus kann man auch mit kleineren Stückzahlen der Ukraine helfen.
Okay, dann schauen wir mal noch in weitere Hörermails. Es gibt mehrere zur russischen Produktion von Panzern und ähnlichem Gerät und wie die damit umgehen. In der Mail von Konrad Sternberg ist das vielleicht ganz gut zusammengefasst. Zitat: Immer wieder habe ich in der Vergangenheit gehört, dass Russland von den riesigen Abstelllagern für alte Panzer und so weiter Gebrauch macht. Einige Kommentatoren, auch Herr Bühler, haben gesagt, dass sich anhand von Satellitenbildern erkennen lässt, dass sich die Lager auch leeren. Nun muss ich seit 2 Wochen hören, dass Russland in der Panzerfertigung die Strategie fährt, einen Panzer an die Front und einen ins Lager. In Klammern für die nächste Konfrontation, für den nächsten Krieg. Was ist denn nun richtig? Zitat Ende. Die Sache mit einem Panzer an die Front, einem Panzer ins Lager wird ja mittlerweile auch vom neuen Verteidigungskommissar der Europäischen Union, von Andrius Kubilius, aufgegriffen. Der fragt in einem RND-Interview, auch noch kurz Zitat: Experten sagen, dass Russland mittlerweile mehr Panzer produziert, als es an der Front einsetzt. Unzählige Panzer werden eingelagert und ich frage mich natürlich, warum macht Russland das? Was hat Putin vor? Zitat Ende. Andrius Kubilius, wie gesagt. Aber zunächst mal, Herr Bühler, die Frage von Konrad Sternberg, ob das überhaupt so stimmt.
Also es scheint richtig zu sein. Russland produziert ca. 1500 Kampfpanzer pro Jahr. Allerdings sind davon nur etwa 300 Neuproduktionen. Also 1200 basieren auf Altgeräten aus diesen angesprochenen Lagern, die im Grunde genommen den Panzerstahl liefern. Und auf dieser Basis wird dann der Panzer modernisiert. Es gibt Anzeichen, dass Russland nur die Hälfte in der Ukraine einsetzt von diesen Panzern, die sie so fertigt, und die andere Hälfte für seine Neuaufstellung seiner 1,5 Millionen Armee nimmt. Das ist ja entschieden. Die Armee soll in 5 bis 8 Jahren zur Verfügung stehen. Organisatorische Änderungen, wie zum Beispiel die Wiederaufstellung von westlichen Militärbezirken mit dazugehörigen Armeen und Divisionen, sind geplant und angekündigt. Also Russland verfolgt einen zweifachen Weg, den Ersatz für im Krieg mit der Ukraine verlorenen Kriegsgeräts und gleichzeitig die Auffüllung mit neuem Gerät, um seine militärischen Ziele mittelfristig erfüllen zu können. Aber klar ist auch, dass Russland das so nicht durchhalten kann. Die Lager laufen irgendwann leer. Bei einem Operationstempo wie zurzeit und bei gleichbleibenden Verlusten in 2 Jahren wird das der Fall sein. Das bedeutet, dass Russland noch mehr in seine Kriegswirtschaft investieren muss, mit allen Folgen für die wirtschaftliche Situation insgesamt von Russland.
Und wenn wir über die Waffenproduktion Russlands sprechen, dann sind wir auch schnell bei einer Frage, die nach wie vor immer wieder auftaucht. Ich nehme mal den Anruf von Johann Wuttke auf unserer Mailbox. Die Nummer ist übrigens 0800 637 3737. Also Johann Wuttke hat auf unserer Mailbox angerufen. Er bezieht sich auf die Aussagen von Geheimdiensten, dass Russland in der Lage sei, in 5 Jahren die NATO anzugreifen. Und er sagt dann Folgendes, da hören wir mal kurz rein.
Ich empfinde das als etwas verwunderlich, diese Aussage, wenn ich mir vorstelle, dass sich Russland ja in einem aktuellen Krieg befindet, der die Ressourcen stark beansprucht und gleichzeitig die NATO alleine mit den USA über jährliche Ausgaben in Höhe von 800 Milliarden allein für das Militär und nur in den USA gibt. Das heißt, wenn man das Ganze mal durchrechnen würde, käme ich auf einen Wert, der oberhalb der Billionengrenze liegt, den die NATO jährlich an Militär ausgibt, was ungefähr 2/3 des jährlichen Bruttoinlandsprodukts von Russland ist und sicher ein Zehnfaches, wenn nicht Mehrfaches, des russischen Haushalts darstellt, vom Verteidigungshaushalt ganz zu schweigen. Ich kann mir also nicht vorstellen, wie Russland innerhalb von 5 Jahren, in denen es sich ja auch noch in einem akuten Krieg befindet, in der Lage sein soll, gegen diese Übermacht, die im Westen halt jedes Jahr zur Verfügung steht, anzukommen. Oder kann man dieses Angreifen eher so verstehen, ja, Russland hätte dann genug Truppen, um einen Angriff versuchen zu können, den man aber von vornherein als gescheitert sehen muss, so ein bisschen wie wenn Moldawien jetzt versuchen würde, Europa anzugreifen. Ja, natürlich könnten sie einen Angriff machen, aber sie könnten diesen Angriff wohl nicht gewinnen. Da würde ich mich um Aufklärung freuen. Vielen herzlichen Dank.
Sagt, wie gesagt, Johann Wuttke. Herr Bühler, nun sind Sie gefragt.
Ja, was Herr Wuttke sagt, ist ja diese 5 bis 8 Jahre, in denen Russland soweit sein will, dass die Armee aufgestellt ist und dass aus hiesiger Sicht Russland dann auch eine Bedrohung sein will. Das ist ja eigentlich nur die Schlussfolgerung aus einer längeren Analyse, dass nicht nur Geheimdienste gemacht haben, sondern auch das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium. Das ist ja eine Analyse, die gemeinsam gemacht wird. Nun kennen wir alle Ableitungen in dieser Analyse nicht, weil sie eben geheim ist. Wir kennen nicht alle Annahmen, die dort getroffen worden sind. Und deshalb ist völlig klar, dass man so einen Fragebedarf hat. Ich glaube, die Frage ist mehr als berechtigt und stellt sich mir natürlich auch. Aber man muss zunächst mal berücksichtigen, dass Russland in diesem Krieg als Angreifer die Initiative hat und es dadurch selbst in der Hand hat, zu eskalieren oder zu deeskalieren. Im Augenblick verliert Russland mehr Kriegsgerät, als es produzieren kann, und vor allen Dingen mehr Personal, als es ohne Mobilmachung generieren kann. Aber Russland kann die Intensität des Krieges und damit seine Verluste nach unten skalieren, um die Kräfte für die Zukunft zu schonen, wenn es gelingt, die Ukraine auch mit anderen Mitteln kriegsmüde und den Westen ja unterstützungsmüde zu machen. Beides sind ja Ziele im strategischen Kalkül der Russen und sind auch anhand ihrer strategischen Operationslinien durchaus erkennbar. Das Zweite, was Sie sagen, die finanziellen Aufwendungen im Westen und in Russland sind nicht vergleichbar. Ich würde mir wünschen, dass irgendeine Institution Vergleichbarkeit herstellen könnte. Das gelingt aber bisher nicht, denn zu viele Verteidigungsausgaben der Russen sind völlig intransparent in irgendwelchen lokalen Haushalten oder auch in der staatlich gelenkten Industrie versteckt. Und der dritte Punkt, der bei Ihnen durchklingt, ist das Potenzial der NATO. Wenn wir nur das nehmen, das ist nur dann was wert, wenn auch der politische Zusammenhalt in der NATO gewahrt wird und damit die Garantie der Beistandsverpflichtung erhalten werden kann. Die Summe der militärischen Fähigkeiten der NATO-Staaten ist nur dann den Russischen überlegen, wenn dieser Zusammenhalt Bestand hat. Die Armeen der Mitgliedstaaten der NATO sind so aufgestellt, dass sie sich gegenseitig unterstützen müssen. Also nicht jede Armee hat alle Fähigkeiten. Und deshalb ist es auch zu erkennen, dass die russische Politik gegen diesen Zusammenhalt der Bündnisstaaten arbeitet. Und der letzte Punkt, den man da berücksichtigen muss, ist, dass die finanziellen Aufwendungen der USA beispielsweise nur teilweise mit Europa und der transatlantischen Allianz, also der NATO, zu tun hat. Ja, sie stellen 45% der NATO-Fähigkeiten. Der Rest ihrer Fähigkeiten wird aber aufgewendet für die Sicherheit des nordamerikanischen Kontinents, der USA also, und den vielfältigen Schutzversprechen weltweit, Japan, Philippinen, Südkorea, Neuseeland, Australien, sowie den vielen Interessen und Verpflichtungen weltweit. Ob sich da etwas unter Trump 2 ändert, wird man sehen. Manche sagen das ja voraus. Also ich halte es für insgesamt unwahrscheinlich, dass es da aber zu ganz grundsätzlichen Änderungen kommt. Also ich glaube, diese Punkte muss man berücksichtigen bei der Beantwortung Ihrer Frage.
Ich höre in diesem Zusammenhang dann immer wieder die Frage, ne, okay, wenn Putin denn in 5 Jahren tatsächlich soweit sein sollte, die NATO angreifen zu können, warum sollte er das tun? Warum, Herr Bühler?
Naja, das ist immer die grundsätzliche Einschätzung von Fähigkeiten auf der einen Seite und dem Willen, diese Fähigkeiten dann auch zum Einsatz zu bringen. Die Fähigkeiten einzuschätzen ist noch vergleichsweise einfach, aber bereits da sind umfangreiche und zunächst mal sehr kleinteilige Analysen notwendig, Prognosen auch, Annahmen, um da zu einigermaßen belastbaren Ergebnissen zu führen. Schwieriger wird es bei dem politischen Willen, diese militärischen Fähigkeiten auch einzusetzen. Auch wenn wir heute bereits sehen, dass militärische Mittel zur Unterjochung der Ukraine eingesetzt werden, ohne Rücksicht auf vorherige bilaterale Abkommen und das Völkerrecht insgesamt. Ich muss Ihnen mal erneut gestehen, dass ich mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 so nicht gerechnet habe. Obwohl ich die Fähigkeiten gesehen habe. Warum? Weil ich mit der Fehleinschätzung dieser kleinen Gruppe um Putin, die mit dem Angriff befasst war, nicht gerechnet habe. Und weil ich die Risiken eines solchen Angriffs höher eingeschätzt habe, als dass die Putin-Gruppe offensichtlich tat. Es ist aber eigentlich ein normales Verhalten, was Sie hier sehen, der militärisch Verantwortlichen, den schlechtesten Fall, den Worst Case zu denken, wenn man auf entsprechende Fähigkeiten sieht. Es ist letztlich dann aber eine politische Aufgabe zu erkennen, ob tatsächlich der Wille vorliegt, das Militär oder die Fähigkeiten auch einzusetzen. Militär ist nie Selbstzweck, sondern unterliegt immer dem Primat der Politik. Letzter Gedanke übertragen auf eine mögliche Situation in 5 bis 8 Jahren. Die ja von unseren Verantwortlichen zugrunde gelegt wird, bedeutet das, dass wir den bis dahin wieder aufgebauten russischen Fähigkeit dann entgegentreten können, wenn wir genügend Abschreckungspotenzial selbst aufgebaut haben, sprich unsere Streitkräfte in allen Ländern der NATO und der Europäischen Union zur Verteidigung befähigt zu haben. Wir haben es also selbst in der Hand.
Okay, kommen wir nochmal zu Ausgaben, die unter anderem auch Herr Wuttke angesprochen hat, nämlich die Militärausgaben im Westen. Als Bezugsgröße im NATO-Internvergleich wird ja immer wieder das Bruttoinlandsprodukt genannt. 2, 3, 4% vom BIP. Und Uwe Schrader aus Bad Pyrmont, der schreibt uns dazu folgendes, Zitat, sind die Verteidigungsausgaben der einzelnen Staaten überhaupt miteinander vergleichbar? Ich habe gelesen, dass in Deutschland beispielsweise auch Versorgungsleistungen für pensionierte Soldaten, Kindergeld und so weiter eingerechnet werden, dass in Frankreich Kosten des Bevölkerungsschutzes, zum Beispiel auch Feuerwehr, in den USA die Kosten der Nationalgarde aus dem Verteidigungshaushalt bezahlt werden. Die Frage also, soll der Verteidigungshaushalt 2% des BIP betragen oder soll das Geld, das für aktive Soldaten, Kasernen, Material ausgegeben wird, 2% betragen? Falls Ersteres zutreffen sollte, stellt sich mir die Frage, wie groß ist der Anteil, der tatsächlich bei der Truppe ankommt und wie sieht das in anderen Ländern aus? Zitat aus dieser Mail von Uwe Schrader.
Ja, gute Frage. Also das 2%-Ziel ist ein politisches Versprechen, das sich die Mitgliedstaaten gegeben haben, schon weit vor 2014. Am Anfang war es ja dazu gedacht, dass man die neuen osteuropäischen, südosteuropäischen Partner zu mehr Engagement bewegen kann. Das ist, glaube ich, 2002 dann eingeführt worden. Also es ist ein politisches Versprechen heute, das eigentlich an die Fähigkeiten gekoppelt ist, die der einzelne Mitgliedstaat der NATO zur Verfügung stellen muss. Also es ist nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern es ist gekoppelt an Fähigkeiten. Sie haben aber in der Praxis recht, da kommen viele andere Finanzposten ins Spiel durch die Mitgliedstaaten, die damit nichts zu tun haben. Bei uns beispielsweise die Pensionskosten in Frankreich, USA, das haben Sie genannt, Ertüchtigung anderer Streitkräfte kommt dazu, Ukraine-Kosten werden dort reingerechnet, Entwicklungszusammenarbeit in Kriegs- und Krisengebieten. Die NATO gibt sich aber auf der anderen Seite große Mühe, diese Ausgaben einigermaßen vergleichbar zu machen. Also Generalsekretär Stoltenberg, das erinnere ich noch, der war berühmt dafür, dass er persönlich da ein Auge auf diese Statistiken hatte. Es ist deshalb richtig, dass nicht alles, was auch bei uns in die 2% eingerechnet wird, tatsächlich für die Modernisierung und Vollausstattung der Bundeswehr verwendet wird. Das ist in den anderen Ländern ebenso. Also eigentlich, wenn man es ernst meint und sagt, die 2% sollen nur Fähigkeiten zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr unbedingt braucht, dann müsste man von sich aus einen Aufschlag draufsetzen, zum Beispiel wie es andere Länder machen, die USA machen, die mit über 4% dort dabei sind und dabei sagen, 2% erreichen wir ganz sicher für die NATO-Fähigkeiten und die anderen Fähigkeiten brauchen wir eben für unseren eigenen Kontinent oder für andere Aufgaben weltweit.
Okay. Damit sind wir eigentlich fast am Ende. Ich will mal noch eine Frage reinnehmen, obwohl wir das Limit, das wir uns gesetzt haben, zeitlich schon wieder deutlich überschritten haben. Und zwar will ich sie reinnehmen, weil sie sich auf ein Ereignis bezieht, das wir auch im Podcast heute schon besprochen haben. Die Mail ist jetzt während unserer Aufzeichnung gekommen von Florian Fischer. Es geht ihm um den Mordanschlag auf den russischen Generalleutnant Igor Kirillow, über den wir gesprochen haben. Der ukrainische Geheimdienst reklamiert diesen Mord ja für sich und Herr Fischer schreibt nun in der Mail folgendes, Zitat, ich finde das sehr befremdlich, da solche Handlungen meiner Meinung nach eben nicht durch das Kriegs- und Völkerrecht abgedeckt sind. Bei allem Verständnis für die Situation der Ukraine darf nicht gelten, dass im Krieg alles erlaubt ist. Begibt sich die Ukraine damit am Ende nicht auf ein ähnliches Niveau wie Russland? Oder sehe ich das am Ende falsch? Wie ordnen Sie solche Aktionen ein? Müssten die Partner der Ukraine, insbesondere Deutschland, hier nicht viel deutlicher Stellung beziehen? Zitat Ende aus der Mail von Florian Fischer.
Also Herr Fischer, kommt er jetzt quasi live in den Podcast hier mit rein? Ich hatte ja eingangs gesagt, dass der ukrainische Geheimdienst da noch nichts zugegeben hat. Nun sagt Herr Fischer, dass es offensichtlich dann, während wir den Podcast aufgenommen haben, zwischenzeitlich erfolgt, dass Sie gesagt haben, Sie waren das. Ich tue mich da ein bisschen schwer damit, eine rechtliche Bewertung durchzuführen. Man muss ja erstmal den Sachverhalt genau kennen, um ihn dann auch tatsächlich bewerten zu können. Und da sind wir weit entfernt davon noch. Das waren ja erste Meldungen. Aber ich kann Ihnen eine Tendenz sagen. Der General Kirillow ist einer der führenden Generale im russischen System, in der russischen Armee. Er hat Aufgaben, die unmittelbar in die Ukraine hineinwirken. Er ist einer der Truppensteller für die ABC-Abwehrtruppe. Er hat Befehlsbefugnis, ja ganz offenbar, wenn der Sachverhalt so richtig ist, dass er anordnet, dass Chemiewaffen dort eingesetzt werden. Von daher ist er ein legitimes Ziel, gemäß dem Völkerrecht. Da gibt es eigentlich keinen Zweifel. Aber nun muss man den Sachverhalt nochmal genau sich anschauen, um dann das grundsätzlich, was ich gerade gesagt habe, vielleicht noch zu verfeinern und möglicherweise zu anderen Auffassungen zu kommen. Aber ich glaube, ich würde dazu anderen Auffassungen nicht kommen, wenn sich der Sachverhalt so darstellt, wie er sich im Augenblick darstellt.
Dann auf jeden Fall danke schon mal für diese erste Einschätzung, Herr Bühler. Und dann soll es das gewesen sein. Für heute und für dieses Jahr. Wir hören uns, wenn Sie mögen, zu Beginn des neuen Jahres wieder. Sehen geht dann am 13. Januar auch bei der Sendung Mitreden Deutschland diskutiert. Das hatte ich am Anfang schon mal gesagt. Vielleicht haben Sie an diesem Tag auch Zeit und Lust anzurufen, selbst mit zu diskutieren. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse, auch bezogen auf das gesamte Jahr 2024. Wir würden uns sicher eigentlich alle freuen, diesen Podcast nicht fortsetzen zu müssen. Zumindest nicht mit diesem Kernthema. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie weiterhin schreiben an general@mdraktuell.de oder anrufen auf der 0800 637 3737. Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins Jahr 2025. Und auch Ihnen, Herr Bühler, alles Gute und die besten Wünsche. Der nächste reguläre Podcast kommt voraussichtlich am 7. Januar. Bis dahin und vielen Dank auch für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis zum 7. Januar oder, wenn irgendwas Besonderes passiert, auch dazwischen.
Genau.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.